Ich würde gern vor der Predigt noch beten. Großer Gott, wir staunen darüber, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du ja den Reichtum, die Herrlichkeit, die Gemeinschaft bei dem Vater nicht festgehalten hast, sondern auch mit uns Gemeinschaft haben wolltest und du unsere Licht, unsere Welt erhellen wolltest und uns Heil geben wolltest. Wir preisen dich dafür und bitten dich, dass du uns hilfst, dir zu folgen und richtig darauf zu reagieren, dass ja, du in diese Welt gekommen bist. Amen. Wir feiern heute zweiten Advent. Plötzlich sind wir in der Vorweihnachtszeit. Und wir kommen jetzt auch mit unserer Predigtreihe über die Psalmen in die Vorweihnachtszeit. Und ich weiß nicht, wie für dich die Adventszeit ist. Ob du mehr Stress hast als sonst, ob du Lebkuchen und Weihnachtsmarkt genießt, ob dich der ganze Konsumrausch nervt oder ob du Angst hast, Weihnachten wieder allein zu verbringen. Kein Fest wird so zelebriert wie Weihnachten. Kein Fest ist so präsent wie Weihnachten. It's beginning to look a lot like Christmas. Und ich glaube, es gibt unter anderem einen Grund dafür, warum man auch als Christ über Weihnachten so unterschiedlich empfinden kann. Wir haben in der Bibel keine klare Aufforderung dafür, wie Weihnachten zu feiern ist. Natürlich beruht Weihnachten auf der Weihnachtsgeschichte. Jesus ist gekommen, Gott wurde Mensch. Und das ist zu Recht zu feiern. Diese überwältigende Tatsache hat unzählige Menschen inspiriert, dafür angemessene Lieder, Bräuche und Praktiken zu erfinden. Aber was zu Weihnachten angemessen ist, bleibt eine Sache der Interpretation und des Geschmacks. Und im Alten Testament gibt es eine ähnliche Begebenheit. Und diese Begebenheit könnte im Hintergrund eines bestimmten Psalms stehen. Gott hatte in den 5 Büchern Mose einige Feste vorgeschrieben, die wirklich prächtig und aufwendig zu feiern waren. Doch dann ist was Neues passiert, was König David erlebt hat, was König David gemacht hat. Und da war König David klar, auch wenn das nicht in der Tora steht, das müssen wir feiern. Und so feierte er ein Fest, als Gott nach Jerusalem kam. Es war das Fest, als David die Bundeslade nach Jerusalem brachte. Denn die Bundeslade war verbunden mit der Gegenwart Gottes. Es gibt da noch eine längere Vorgeschichte zur Bundeslade. Und jedenfalls, David hat sie dann irgendwann zu sich nach Jerusalem gebracht. Und ich möchte diesen Text einmal vorlesen, um besser zu verstehen, in welcher Situation dieser eine Psalm entstanden sein könnte. Diese Begebenheit oder dieses Fest steht in 2. Samuel Kapitel 6, wird auch noch in der Chronik davon berichtet, aber ich lese aus 2. Samuel Kapitel 6. David rief die besten Soldaten Israels zusammen. Es waren 30.000 Mann. Dann zog David mit allen Leuten los, die bei ihm waren. Er ging nach Baala ins Gebiet von Juda, um von dort die Lade Gottes zu holen. Sie ist benannt nach dem Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Man fuhr die Lade Gottes mit einem neuen Wagen. So holte man sie aus dem Haus von Abinadab in Gibea. Usa und Achjo, die Söhne des Abinadabs, führten den neuen Wagen. Usa ging neben der Lade Gottes her und Achjo voraus. David und alle Israeliten waren fröhlich vor dem Herrn. Sie sangen voller Hingabe und musizierten dazu mit Leiern, Harfen, Handpauken, Rasseln und Zimbeln. So kamen sie zum Dreschplatz des Nachon. Usa aber streckte seine Hand nach der Lade Gottes aus und hielt sie fest, denn die Zugtiere drohten sich loszureißen. Da wurde der Herr zornig auf Usa, der hatte nämlich seine Hand ausgestreckt. Deshalb bestrafte ihn Gott mit dem Tod. So starb Usa an Ort und Stelle neben der Lade Gottes. David war darüber entsetzt, dass der Herr Usa aus dem Leben gerissen hatte. Darum nannte David den Ort Peretz Usa, das bedeutet Riss Usa. So heißt er bis zum heutigen Tag. David fürchtete sich damals vor dem Herrn und sagte, wie kann die Lade des Herrn zu mir kommen? David wollte die Lade des Herrn nicht mehr zu sich in die Stadt Davids holen. Stattdessen schaffte David sie beiseite in das Haus des Obed-Edom aus Gad. 3 Monate war die Lade des Herrn bereits im Haus von Obed-Edom aus Gad. Und der Herr segnete Obed-Edom mit seinem ganzen Haus. Davon berichtete man König David. Der Herr hat das Haus Obed-Edoms gesegnet mit allem, was dazugehört. Und das hat mit der Lade Gottes zu tun. Da ging David los und holte die Lade Gottes aus dem Haus Obed-Edoms. Voller Freude brachte er sie in die Stadt Davids. Die Träger führten die Lade des Herrn mit sich. Nachdem sie 6 Schritte gegangen waren, brachte er einen Stier und ein Mastkalb als Opfer dar. David tanzte voller Hingabe vor dem Herrn. Dabei hatte David nur einen leinenen Priesterschurz an. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn in die Hauptstadt. Dabei jubelten sie und die Witterhörner erschallten. Die Lade des Herrn kam in die Stadt Davids. Michal aber, Sauls Tochter, schaute durchs Fenster und sie sah König David, wie er vor dem Herrn hüpfte und tanzte. Da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Als die Lade des Herrn gekommen war, stellte man sie an ihren Platz in der Mitte des Zeltes. David hatte es für sie aufgeschlagen. Dann brachte David Brand- und Schlachtopfer dar vor dem Herrn. Als David mit dem Darbringen der Opfer fertig war, segnete er das Volk im Namen des Herrn Zebaoth. Er gab allen im Volk, jedem Israeliten, Männern wie Frauen, jeweils einen Laib Brot, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Dann ging das Volk heim, jeder in sein Haus. Empfangt den König der Welt mit offenen Toren. Das wollte David feiern. Und mit diesen Schilderungen sind wir bereit, uns das anzuschauen, was David möglicherweise für dieses Fest gedichtet hat. Denn es gibt einen Psalm, der sehr gut zu dieser Situation passt. Und man kann nicht hundertprozentig sagen, dass David diesen Psalm für diesen Anlass geschrieben hat, aber es fällt eben auf, dass da einiges sehr gut zusammenpasst. Es ist Psalm 24. Und Psalm 24 ruft dazu auf, den König der Welt mit offenen Toren zu empfangen. Lasst uns also Psalm 24 einmal zusammen lesen. Psalm 24 von David, ein Psalm. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, er, der seine Seele nicht auf Falsches gerichtet und nicht zum Betrug geschworen hat. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen. Jakob. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Empfangt den König der Welt mit offenen Toren. Wir lesen in diesem Psalm vom Eigentümer der Erde, Verse 1 und 2. Wir lesen vom ergebensten Empfangskomitee, die Verse 3 bis 6. Und wir lesen von dem willkommenen König die Verse 7 bis 10. Es beginnt alles mit dem Eigentümer der Erde. David geht davon aus, dass Gott der Eigentümer der Erde ist. Vers 1. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Gott gehört die ganze Welt und alles, was darauf ist. Wir Menschen, Bäume, Berge. Und bei nichts, was du besitzt, kannst du beanspruchen, das gehört mir. Da darf Gott nicht mitsprechen. Und warum gehört ihm alles? Vers 2. Denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Gott schuf die ganze Welt, die Erde und das Weltall. Deswegen gehört sie ihm. Und nach der Bibel schuf Gott die Erde folgendermaßen. Die Erde war ein Planet, der komplett mit Wasser bedeckt war, die Urflut. Und darauf war kein menschliches Leben möglich. So heißt es in 1. Mose 1, im ersten Buch der Bibel, Vers 2. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also überall war Wasser. Und aus dem Wasser ließ Gott dann das Land hervorkommen. Vers 9. Und Gott sprach, es soll sich das Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort sammeln und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so. Und dann macht Gott das Land weiter bewohnbar, sodass Menschen darauf leben können. Auf dem Land war Leben für uns Menschen möglich. Da haben wir festen Boden unter den Füßen und das Meer blieb für den Menschen ein mehr oder weniger unbewohnbarer Ort. Und das ist bis heute so. Klar, man kann es mit dem Schiff befahren, es gibt einzelne Bohrinseln oder eine Stadt wie Venedig, aber unser sicherer Hafen ist das Land. Und im Psalm 24 steckt diese Dimension auch drin. Ja, David hatte gesagt, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Und das Wort Welt, das wird oft synonym zur Erde benutzt, meint einfach die ganzen Globus. Und manchmal wird es aber auch als Gegensatz zur Wüste benutzt. Und die Wüste, das ist ein unbewohnbarer Ort, da ist Leben nicht möglich. Und so ist, sagt David hier eben, diese Welt, die Gott gehört, ihm gehört auch die Wüste, aber ihm gehört vor allem auch die bewohnbare Welt, da wo eine lebensfreundliche Umgebung ist. Gott hat stabile Lebensverhältnisse durch seine Schöpfung ermöglicht. Und diese stabilen Lebensverhältnisse oder diese gute Schöpfung, das steckt auch in Vers 2 drin, wenn er sagt, diese Welt, er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Also diese Wörter gründen und feststellen, das zeigt schon dieses Stabile und auch dieses, dass es auf dem Meer und den Strömen ist, dieses Unbändige, das Wilde, wo kein Leben möglich ist. Aber die Erde, da hat Gott stabile Verhältnisse geschaffen. Gott schuf eine Welt, auf der man leben kann und nicht nur überleben. Und auch König David lebte in stabilen Verhältnissen. Und er hat sie genutzt, um ein großes Fest zu feiern. Ja, er hat Geschenke verteilt, ein Brotlaib, Rosinenkuchen, Dattelkuchen. Und er hat andere gesegnet und eingeladen, mitzufeiern. Wenn der Schöpfer der Welt wird, wenn der Schöpfer der Welt Mensch wird, dann ist nicht die Frage, sollen wir das feiern oder nicht, sondern wie sollen wir das feiern? Und wenn Gott die ganze Welt gemacht hat, dann kann alles in der Welt genutzt werden, um ihn willkommen zu heißen. So wie die Weisen aus dem Morgenland Gold, Weihrauch und Myrrhe dem neugeborenen Jesus schenken. Meine Eltern haben das irgendwann mal als Idee aufgeschnappt und es bei uns an Weihnachten so ähnlich gemacht. Es gab dann immer Geschenke, die waren wertvoll und die waren in goldenem Papier eingepackt. weil auch Gold wertvoll ist. Und es gab auch immer Geschenke für den Körper, zum Beispiel Duschgel oder Klamotten. Und das war eingepackt in braunem Geschenkpapier, weil auch Myrrhe braun ist und auch Myrrhe als Körperöl verwendet wurde. Und sie haben uns immer etwas für den inneren Menschen geschenkt. Ein gutes Buch oder eine Bibel. Und das war in weißem Papier eingepackt, weil auch Weihrauch weiß ist und Weihrauch im Gottesdienst verwendet wurde, also sozusagen dem inneren Menschen gedient hat. Und so waren unsere Geschenke an Weihnachten immer mit den Geschenken der Weihnachtsgeschichte verbunden. Und so haben meine Eltern mit den Geschenken auch wirklich gute Theologie vermittelt, die eben auch zu Psalm 24 passt. Gott schenkt Wertvolles, aber es gehört eigentlich ihm. Gott hat auch deinen Körper geschaffen, aber gehört eigentlich ihm. Und Gott will deinen inneren Menschen wachsen lassen, denn du gehörst ganz ihm. Ich fand das immer klasse und man muss das nicht so machen, aber an Weihnachten geht es um den Schöpfer, der Mensch wurde. Das soll das Weihnachtsfest prägen. Und er selbst kam in keine stabilen Lebensverhältnisse. Maria und Josef hatten gerade die schwerste Zeit ihrer Beziehung. Jesus wurde geboren, als sie gerade weg von zu Hause waren und auch in Bethlehem keine normale Unterkunft hatten. Jesus wurde in Armut geboren. Und schon bevor er 2 Jahre war, musste er mit seiner Familie nach Ägypten fliehen. Stabile Lebensverhältnisse sind seit dem Sündenfall nicht mehr selbstverständlich, auch nicht an Weihnachten. Und ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist. Wenn deine Lebensumstände gut sind, dann toll, nutz das. Feiere ein Fest, das zum Ausdruck bringt, Gott, der Schöpfer, wurde Mensch. Mach anderen eine Freude damit. Wenn deine Lebensumstände gerade alles andere als gut und stabil sind, Weihnachten hängt nicht daran. Empfang den Schöpfer mit dem, was du hast. Maria und Josef konnten ihm auch nicht viel bieten. Sie waren einfach für ihn da. Und wenn du so gar nicht in der Stimmung für Weihnachten bist, auch da will ich dich ermutigen, Weihnachten hängt weder an der Dekoration, noch an den Geschenken, noch an der Stimmung. Weihnachten feiern kannst du auch, indem du mit allem, was dich beschäftigt, zu Gott kommst, zum Eigentümer der Erde. Ihm sagst, Gott, du siehst, wie es mir geht. Du siehst meine Einsamkeit, meine Verzweiflung, meine Sorgen. Ich brauche dich. Danke, dass du Jesus zu uns geschickt hast. Bitte hilf mir. Was auf jeden Fall dazugehören sollte, wenn Gott kommt, können wir in den weiteren Versen des Psalms lesen. Dort sind die beschrieben, die den kommenden König in Empfang nehmen. Sie sind ein ergebenes Empfangskomitee. Und da ist jetzt erstmal die Frage, wer eigentlich dazugehört. Vers 3. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Ja, diese Begebenheit mit Usa könnte David diese Frage wirklich vor Augen gemalt haben. Gott, du bist so heilig, wer kann eigentlich in deine Gegenwart treten? Wenn Gott so groß ist, dass er die ganze Welt gemacht hat, könnte es sein, dass nicht einfach jeder zu ihm kommen kann. Der Berg des Herrn, wie es hier heißt, das ist Jerusalem oder der Tempelberg, da wo dann später der Tempel gebaut wurde. Und dieser Ort ist auch seine heilige Stätte. Wenn Gott der Schöpfer heilig ist, heißt das definitiv, dass nicht jeder zu ihm kommen kann. Gott ist heilig aus sich selbst heraus. Und dass Gott heilig ist, das heißt, dass er eine besondere moralische und reine Vortrefflichkeit aufweist und deshalb Gott von allem anderen unterschieden werden muss. Deshalb darf nur wer auch heilig ist, sich an Gottes Heiligkeit erfreuen. Und David beantwortet die Frage genauso. Vor Jahwe stehen darf, wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, er, der seine Seele nicht auf Falsches gerichtet und nicht zum Betrug geschworen hat. Und das sind hohe Anforderungen. Unschuldige Hände, das meint, dass man mit dem, was man getan hat, dass man sich nicht falsch verhalten hat, dass man nicht gesündigt hat mit dem, was man tut. Man muss ein reines Herz haben, um vor Gott zu bestehen. Also das Herz, das Innere, auch in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, darf nichts gegen Gott sein, darf nichts sündig sein. Vor Gott darf stehen und hinaufsteigen zu seinem heiligen Berg, wer seine Seele nicht auf Falsches gerichtet. Also, dass man aus ist auf etwas, was nicht Gottes Wahrheit entspricht und Gottes Liebe entspricht und Gottes Heiligkeit entspricht. Es können falsche Götter sein oder dass man irgendwo anders sein Glück sucht. Und zuletzt, wer nicht zum Betrug geschworen hat, dass man mit seinem Mund, dass man nicht lügt, vorsätzlich zum eigenen Vorteil. Und das sind hohe Anforderungen, die Gott auch nicht einfach heruntersetzt, damit wir sie erreichen können. In Hebräer 12, Vers 14 heißt es, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Aber es ist auch nicht einfach unsere Sache, dass wir uns dieser Heiligkeit aneignen. In Vers 5 heißt es weiter, er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Und ich glaube, dass hier keine zeitliche Reihenfolge beschrieben ist. Also, wer heilig ist, Vers 4, der bekommt dann als Folge oder als Belohnung den Segen und die Gerechtigkeit von Gott geschenkt. Nein, ich glaube, beide Verse beschreiben eine Person, über die eben zwei Sachen ausgesagt werden, die charakterisiert wird. Diese Person lebt in Gottes Willen, bekommt von Gott Segen und weist seine Heiligkeit auf. Aber in welcher Reihenfolge was kommt, das ist da gar nicht drin. Also darum geht es David hier gar nicht. Und ich glaube, dass es auch durch Vers 6 bestärkt wird. Denn da wird jetzt diese Einzelperson, die zunächst beschrieben ist in Vers 4 und 5, die wird zugeordnet zu der Gruppe, zu der sie generell gehört. Und diese Gruppe, da wird ihr entscheidendes Merkmal beschrieben, was diese Gruppe entscheidend ausmacht. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Jakob, das Volk Israel. Oder Israel, wie es sein soll. Das wahre Israel. Dass sich Gott ganz hingibt und das Verlangen nach Gott hat. Mit dem Verlangen nach Gott, damit fängt es an. Oder das schenkt er uns und dann lebt Israel in seinem Willen und empfängt seinen Segen. Und in der Geschichte von der Bundeslade gehörten Usa und auch Michal scheinbar nicht dazu. Ja, Usa verachtete Gottes Heiligkeit oder achtete seine Heiligkeit nicht. Und Michal konnte sich nicht einfach darüber freuen, dass die Bundeslade nach Jerusalem kam. Dabei hätten alle sein Ergebnis am Empfangskomitee sein sollen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht und ich weiß nicht, ob jemand von euch dieses Bild schon mal gesehen hat. Lasst es mal kurz auf euch wirken. Fällt was auf? Ja, da ist eine Absperrung und dahinter eine große Menschenmenge. Sie schauen alle in die gleiche Richtung. Sie sind in fröhlicher und gespannter Erwartung. Gleich geht's los. Und ich weiß nicht, was hier der Anlass war. Aber all diese Menschen scheinen nicht ganz bei der Sache zu sein. Sie sind mit ihren Handys beschäftigt und wollen den Moment festhalten. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, man ist da nicht ganz bei der Sache. Man hat den Moment im Handy, aber wirklich dabei war man nicht. Und anders diese eine Frau ganz vorne. Sie schaut einfach nur. Sie genießt. Sie ist ganz bei der Sache. Es scheint ihr gar nichts anderes in den Sinn zu kommen, als nicht voll und ganz dieses Ereignis aufzusaugen. Und ich glaube, dieses Bild veranschaulicht gut, was David hier vor Augen hat. Wenn der Schöpfer des Universums kommt, ist das ein Ereignis, bei dem es keine Ablenkung geben sollte. Dann zählt es nur dabei zu sein und nach Gott zu verlangen. Nur den Wunsch zu haben, seine Heiligkeit zu sehen und von ihm geheiligt zu werden. Liebe Geschwister, Weihnachten wird dann ein wahres Freudenfest, wenn wir uns nicht nur emotional und besinnlich auf etwas einstimmen, sondern wenn wir unser ganzes Leben auf den ausgerichtet ist, der an Weihnachten gekommen ist. Dass wir uns nicht ablenken lassen von Jesus, dass wir ihm nacheifern, dass wir nach ihm Verlangen haben, dass wir ihn so sehen wollen, wie er ist, und dass wir bereit sind, unser ganzes Leben von ihm aufleuchten zu lassen. Dass wir mit seiner Freundlichkeit anderen begegnen, dass wir mit seiner Opferbereitschaft für andere da sind, dass wir lernen, ohne Hintergedanken zu reden, und dass wir durch seine Gnade alles in uns reinigen und erneuern lassen. Die Ansprüche sind hoch, höher, als wir sie erreichen können. Bitte ihn um Hilfe, dir all das zu schenken. Bitte Jesus, dass er dich heiligt. Fang an, dafür zu beten. Dann werden wir sein ergebenes Empfangskomitee. Dann können wir Jesus mit Freude und Leidenschaft willkommen heißen. Er ist uns der willkommene König. Und damit sind wir bei den letzten vier Versen, die ich wirklich wunderschön finde, weil sie so feierlich und herrlich klingen. Und ich glaube, das liegt zum einen daran, dass die zwei Verse einfach nochmal wiederholt werden, fast wortwörtlich, und zum anderen, was das für Sätze sind, wie sie funktionieren. Ja, wir haben erst eine Aufforderung, dann eine Frage und dann die Antwort. Und gefragt wird nach dem wirklich Entscheidenden, was aber auch eigentlich das Offensichtliche ist. Vers 7 und 8. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Man kann sich da richtig zwei Chöre am Tempelberg vorstellen, die sich die Frage und Antwort gegenseitig zusingen. Wer ist der König der Herrlichkeit? Ja, es ist Jahwe. Schön, wir freuen uns über ihn. Vielleicht war es so. Vielleicht eben auch als David mit der Bundeslade in Jerusalem einzog. Denn mit der Bundeslade war die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes verbunden. Die Tore und die ewigen Pforten, die hier erwähnt sind, die sich auftun sollen, die sich erheben sollen, das sind die Tore Jerusalems. Sie alle sind weit zu öffnen, dass Gott würdevoll mitten in Jerusalem einziehen und dort wohnen kann. Deshalb nochmal. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Jahwe soll mitten unter Israel wohnen. Stell dir mal vor, du lebtest damals in Jerusalem und dann wohnt auf einmal der Schöpfergott, repräsentiert durch die Bundeslade, in deiner Nachbarschaft. Der König der Herrlichkeit zieht ein. Der König der Welt ist willkommen zu heißen. Davon ist David überzeugt und er will auch andere dafür begeistern. David hatte das Kommen Gottes, repräsentiert durch die Bundeslade, erlebt und dazu möglicherweise diesen Psalm gedichtet. Es gibt einen anderen Menschen, der Gottes Kommen in Jesus davon wusste, der Psalm 24 vor Augen hatte und dazu ein Lied gedichtet hat, ein Adventslied. Das Lied macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Das war im 17. Jahrhundert und der Dichter, das war ein Pfarrer mit dem Namen Georg Weisel. Georg Weisel dichtete es zur Einweihung einer Kirche in Königsberg, in der er gerade seine erste Stelle begonnen hatte während der Adventszeit. Und Pfarrer Weisel stellte da direkt am Anfang ein Problem fest. Neben der Kirche wohnte ein reicher Geschäftsmann. Sein Grundstück lag so ungünstig, dass das dahinterliegende Armen- und Krankenheim von der Stadt und der Kirche abgeschnitten war. Die Armen und Kranken mussten einen großen Umweg gehen, weil der reiche Mann sein Grundstück abgesichert und mit Toren verschlossen hatte. Am 4. Advent kam Pfarrer Weisel mit einem Knabenchor zu dem Haus des reichen Mannes. Zahlreiche arme und gebrechliche Leute aus dem Armenhaus hatten sich ihm angeschlossen. Er hielt eine kurze Predigt. Er sprach davon, dass viele Menschen dem König aller Könige, dem Kind in der Krippe, die Tore ihres Herzens versperrten, sodass er bei ihnen nicht einziehen könne. Und dann wurde er sehr konkret. Heute, lieber Herr Sturgis oder Sturgis, so hieß der reiche Mann, steht er vor eurem verriegelten Tor. Ich rate euch, ich flehe euch an bei eurer Seele Seligkeit, öffnet ihm nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern auch das Tor eures Herzens und lasst ihn demütig mit Freuden ein, ehe es zu spät ist. Dann sang der Chor, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Der Geschäftsmann stand da wie vom Donner gerührt. Noch bevor das Lied verklungen war, griff er in die Tasche und holte den Schlüssel zum Tor heraus. Er sperrte die Pforten wieder auf und sie wurden nie wieder verschlossen. Die Heimbewohner hatten ihren Weg zur Kirche wieder, der im Ort noch lange Zeit Adventsweg genannt wurde. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Welch eine passende Begebenheit für dieses Lied. Vor dem König der Welt sollten keine Türen verschlossen bleiben. Keine sichtbaren echten Türen und keine Türen unseres Herzens. Wie kommt Pfarrer Weisel nun darauf, hier jetzt Jesus als den König der Herrlichkeit zu sehen? Ich glaube, es gibt dafür gute Gründe im Neuen Testament. Jesus beanspruchte, das Königreich Gottes in die Welt zu bringen. Und dazu zog er durch die Tore Jerusalems ein. Und dann heißt es in Matthäus 21, Verse 9 bis 11, die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Er ist der König der Herrlichkeit. Und in Jerusalem starb Jesus und stand von den Toten auf. Und so brachte er Gottes Königreich in die Welt und zog in den himmlischen Tempel zu Gott, seinem Vater, ein. Und da passt dann eine weitere Bibelstelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9. Und auch das passt gut zu Psalm 24. Dort heißt es, denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Jetzt aber ist er, Jesus, einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Jesus ist der König der Herrlichkeit, der allein würdig ist, zum Vater zu gehen und vor dem Vater zu stehen. Und dort heiligt er uns, dass auch wir mit Gott leben können. Und so heißt es am Ende der Geschichte in Offenbarung 21, dass Gott bei seinem geheiligten Volk einziehen und wohnen wird. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nationen sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Der Schöpfer der Welt zieht bei uns ein, wird bei uns wohnen, im neuen Jerusalem, im neuen Himmel und der neuen Erde. Er ist der König der Herrlichkeit. Und all das hat mit Jesus schon begonnen, als er geboren wurde. Es hat an Weihnachten begonnen, als Gott Mensch wurde. Johannes 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist der König der Herrlichkeit, voller Gnade und Wahrheit. Mit Jesus wohnt Gott schon unter uns, als Mensch, als Erlöser, als König. Welch ein Wunder! Gott wurde Mensch. Das ist Weihnachten. Machst du ihm die Türe deines Herzens auf? Lässt du ihn in dein Leben? Dann bist du bereit für Weihnachten. Wir singen gleich zusammen das Lied "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit". Und ich würde die erste Strophe gerne einmal vorlesen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. Der Heil und Leben mit sich bringt. Der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag, eine gesegnete Vorweihnachtszeit, dass ihr Gott, den Schöpfer, in eurem Alltag erlebt. Ich möchte vor dem Segen noch die vierte Strophe des Liedes "Mach hoch die Tür" vorlesen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud. So kommt der König auch zu euch. Ja, Heil und Leben mit zugleich, gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad. Und so segne dich der lebendige, dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Amen.